Es ist schon einige Zeit her, da erzählt ein Theologe von einem Teenagerkreis in den USA, wo sie so Spiele gemacht haben, wie so üblich ist. Und eines der Spiele war so ein Staffellauf. Wir kennen das vielleicht selber, weil wir es schon mal gemacht haben. Und eines der Spiele, da ist es darum gegangen, so Eier zuzuwerfen. Ja? Man kennt das, man steht zuerst vielleicht 2 Meter auseinander, wirft die zu, der andere muss es fangen. Ja? Und am Anfang geht es noch recht leicht, ja? Wenn der Abstand noch nicht so groß ist, aber sobald der Abstand dann größer wird, wird es immer schwieriger. Vor allem, wenn es einmal 10 Meter oder mehr ist, dann ist es für den schon schwierig, der das Ei wirft, und vielleicht noch schwieriger, denke ich, für den, der das Ei dann fangen soll. Ja? Und ja, es war Mordsa Gaudi für alle, die beteiligt waren und zugeschaut haben, bis auf für 2 Kinder, die daneben gestanden sind. Ja. Und die haben das auch beobachtet, und dann ist eine der Leiterinnen ist zu einem Mädchen hin, und dann hat das Mädchen gesagt zur Leiterin, ob es möglich ist, nach dem Spiel, dass sie die Eier, die nicht kaputt sind, mit nach Hause nehmen dürfen. Und der Hintergrund war, dass das Mädchen eben aus einem ärmlichen Verhältnis gekommen ist, wie gesagt, ist ja schon einige Jahrzehnte her, wo Eier eben eher eine Mangelware waren. Und als die Leiterin das gehört hat, hat sie das Spiel dann sofort unterbrochen, die Eier war es noch ganz wahr eingesammelt und hat es dann den 2 Teenagern mitgegeben. Ja. Und ja, es ist eigentlich eine bewegende Geschichte, weil man sieht, wie eine Leiterin da einfach auf die Bedürfnisse von jemandem Einzelnen da Rücksicht nimmt. Und da, wo wir uns oft gar nichts denken, ist es für jemanden anderen aber schon, ja, vielleicht ein Stolperstein, ja, wie es jetzt da mit den Eiern waren, die zu Bruch gegangen sind. Der Punkt von dieser Geschichte, den ich da aufgreifen möchte, ist einfach, dass es in einer Gruppe dran ist, füreinander zu sorgen, aufeinander Acht zu haben, aufeinander Rücksicht zu nehmen und besonders auch für die Schwachen und auch Bedürftigen. Ja. Und wenn man da was feststellt, dass man da, sage ich einfach, schaut, wie geht es dem anderen und auf den anderen Rücksicht nimmt, auf dessen Bedürfnisse. Das war ein Problem, unter anderem wieder mal in der Gemeinde zu Korinth, ja, eine Gemeinde, die ja voll vor Problemen war, wo man auch nicht eben aufeinander Rücksicht genommen hat. Und das ist das, was der Paulus auch immer wieder aufgreift in seinem Brief an die Korinther. Und in dem Text, den wir heute betrachten werden, greift er eben 2 Probleme auf. Das eine ist, wo es um Spaltungen und Parteiungen geht. Und das zweite ist das Thema des Herrnmahls, des Abendmahls, des Liebesmahls. Und wir werden uns auch die Frage stellen, was hat das Abendmahl mit 3G zu tun? Ja, das werde ich euch dann danach dann noch sagen. Aber bevor wir das tun, möchte ich einfach noch beten und dann den Text lesen. Ja, danke, lieber Herr Jesus, dass wir uns versammeln dürfen als Gemeinde. Du hast uns zusammengestellt. Wir sind Teil deines Leibes. Du baust deine Gemeinde. Wir dürfen eben Teil davon sein. Wir sind eine lebendige Gemeinde. Du hast uns zusammengestellt als einzelne Bausteine. Und ja, du bist das Haupt der Gemeinde. Wir danken dir dafür, dass du uns errettet hast, ja, dass wir Teil von dir sein dürfen. Du hast uns auserwählt aus dieser Welt. Und wir wollen jetzt einfach bitten, wenn wir dein Wort betrachten, dass du uns die Augen öffnest und ja, lass du mich dein Sprachrohr sein. Amen. Ja, für jene, die Bibel mit haben, wir sind in 1. Korinther Kapitel 11, ab Vers 17 bis zum Ende des Kapitels. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist trunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. So wie bereits gesagt, es geht im Wesentlichen um zwei Themen, die der Paulus hier anspricht. Das eine sind Spaltungen, Parteiungen in der Gemeinde. Und das andere ist dann das Abendmahl, was wir im Anschluss dann auch gemeinsam feiern möchten. Aber zuerst zu dem Thema Spaltungen und Parteiungen. Spaltungen und Parteiungen sind an sich nie erstrebenswert im Leib Christi. Und Paulus hat das schon eingangs des Briefes angesprochen, im ersten Kapitel, die Verse 10 bis 13, wo er die Korinther zur Rede stellt und sagt, was soll das? Ja, es gibt unterschiedliche Gruppen bei euch, die einen schreien, ja, ich bin des Apollos, ich bin des Paulus, ich bin des Käfers und ganz Geistliche und ich bin des Christi. Und er sagt, es ist nicht recht, dass es in eurer Gemeinde da Gruppierungen und Grüppchen gibt, die sich dann gegeneinander ausspielen. Paulus prangert diese Cliquenbildung an. Und warum? Ganz klar, weil das Ziel in der Gemeinde Christi ist Einheit. Ja, Epheser 4, Vers 4 sagt, ein Leib, ein Geist. Ja. Es geht dann weiter, ein Glaube, ein Herr, eine Taufe. Ja. Aber ein Leib und ein Geist. Es geht um Einheit. Das heißt, Parteiungen sind nie erstrebenswert. Auf der anderen Seite sagt Paulus, sie müssen manchmal sein, und er nennt sogar einen positiven Effekt davon, nämlich es wird offenbar, wer nämlich eng im Glauben steht und sich bewährt. Das heißt, es tritt zutage, in wessen Leben wirklich Jesus Christus herrscht. In wessen Leben wird wirklich die Liebe Jesus sichtbar und der Glaube und der Gehorsam zu Jesus. Ja, Einheit ist das Ziel. Und es gibt immer wieder Spaltthemen in der Gemeinde. In jeder Gemeinde gibt es das, gibt es genug davon. Und manchmal sind das auch Themen, die von der Gesellschaft auch in die Gemeinde überschwappen. Kein Wunder, denn wir als Gemeinde sind ja keine Insel der Seligen, sondern als Gemeinde leben wir auch in einer Gesellschaft. Ein potenzielles Spaltthema ist jenes, was uns vor allem durch die Medien gepusht, ja jetzt bereits seit knapp 2 Jahren beschäftigt und uns in Schach hält und was jetzt kürzlich auch wieder einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Und der Riss und die Spaltung dabei geht oft durch die Familie, er geht durch die Gesellschaft und er belastet sicher auch uns als Gemeinde. Die Frage ist, wie gehen wir um damit? Aber wie gehen wir um mit den ganzen Gehregeln? Der Helmut hat uns heute was gesagt, wir sind auch gestern haben wir zusammengesessen und haben uns darüber ausgetauscht, wie wir damit umgehen. Und die Frage, auch, was sich jeder selber immer wieder stellt, auf welches G vertraut er? Ja, wir sprechen von 1G, 2G, 3G, 5G, mittlerweile gibt es andere G, G.org gibt es, G.cum, G.harm, geh jetzt her, mal auf. Ja. Es geht, bei all diesen Regeln geht es um die Gesundheit. Ja. Und die Frage ist, Gesundheit ist ganz was Wichtiges und immer wieder, wenn man mit Leuten im Gespräch ist, hat man immer wieder gehört, Hauptsache gesund. Ja. Das heißt, wie halte ich mich gesund? Oder anders gefragt, wie kann ich es verhindern, dass ich früh sterbe? Und es fällt mir jetzt nicht leicht, das zu sagen, in Anbetracht dessen, was wir heute schon gehört haben. Aber trotzdem möchte ich uns einen Gedanken mitgeben. Bei dieser ganzen Situation, der letztens eben durch meinen Kopf gegangen ist. Und der Gedanke ist, in Bezug auf die Gesundheit, ob ich ohne oder ob ich mit oder ob ich an einem Virus sterbe, ob ich ohne am Piekser, ob ich mit am Piekser oder an irgendwelchen Pieksern sterbe, es ist mir keineswegs egal. Aber nach reichlicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, sterben müssen wir irgendwann alle. Es sei denn, der Herr Jesus kommt davor wieder. Und es ist wichtig, dass wir uns um unsere Gesundheit kümmern. Aber ich denke, noch viel wichtiger als das alles ist, dass wir immer wieder aus dem ganzen Nebel herauskommen und dass wir raufkommen zu dem Gipfelkreuz, der über dem ganzen Nebel ist. Und der klassische Bibelstelle, die das für mich zum Ausdruck bringt, ist das, was der Paulus in Römer 8, Vers 18 und folgende schreibt. Und das möchte ich uns als mutmachende Verse eben mitgeben. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Herrn der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das heißt, wir seufzen alle mit. Wir sind alle der Nichtigkeit unterworfen. Aber das Schöne ist, dass wir einem Ziel zugehen und unser Ziel ist Jesus Christus. Und egal, ob das jetzt diese ganze Thematik ist, die uns schon so lange beschäftigt oder andere Themen, wir müssen immer wieder schauen, dass wir rauskommen aus dem Nebel und dass wir unseren Blick richten auf das Kreuz, auf Jesus Christus. Raus aus dem Nebel. Dass wir immer wieder neu die richtige Perspektive gewinnen. Ich muss mir das selber sagen, weil ich bin auch einer, der viel grübelt und nachdenkt über so Themen und ich muss sagen, aus jetzt, Blick wieder auf das Kreuz. Das ist das Zentrum unseres Lebens, das Zentrum meines Glaubens. Wer sonst soll uns aus dem ganzen Schlamassel befreien? Und es lässt mich nicht kalt, was aktuell passiert, keineswegs. Es frustriert mich zutiefst, wahrscheinlich am meisten, weil ich ohnmächtig vor einer scheinbar ausweglosen Situation stehe. Aber die einzige Lösung, was ich für mich festgestellt habe, ist, ich muss die Situation immer wieder neu innerlich abgeben und ich muss vertrauen. Vertrauen, und jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, auf das richtige 3G. Mein und unser 3G liegt in Jesus Christus. Ja. Ich nenne es mein Credo mit G. Ja. Gerettet, gerechtfertigt, gereinigt. Das sind doch die Dinge, die in unserem Leben zählen. Der Herr hat uns gerettet vor dem Verderben, vor der ewigen Pein. Uns erwartet Gottes Heil. Das ist Grund zur Freude. Wir sind gerechtfertigt. Das heißt, die Gerechtigkeit Jesu Christi, und er war der einzige Mensch, der jemals ohne Sünde gelebt hat, und er hat sein Leben aufgegeben für uns, und seine Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, ist in unser Leben eingepflanzt worden. Das heißt, Gott schaut uns an durch Jesus Christus. Und der Zorn, was normal jeden Menschen trifft, das steht in Johannes 3, 36, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben, aber wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Aber uns trifft nicht mehr der Zorn Gottes, weil Gott schaut uns an durch die liebenden Augen, durch Jesus Christus. Und sein Zorn hat ihn bereits getroffen. Wir sind gerechtfertigt und wir sind gereinigt von Sünde. Jesu Blut und der Wein ist ein Symbol dafür, hat uns reingewaschen. Wir haben reine Kleider und dürfen mit reinen Kleidern vor ihm stehen. Das heißt, Vertrauen auf das richtige 3G in Jesus Christus, gerettet, gerechtfertigt, gereinigt. Und weil ich vorhin auch 5G angesprochen habe, das erinnert an ein Netz, gell, in Österreich. Ich bin dankbar, dass uns das richtige 5G-Netz auffängt. Ich kann euch sagen, was das ist. Ja. Gnade, Glaube, Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft. Was steht in Epheser 2,8? Denn aus Gnade seid ihr errettet. Ja. Etwas, was ich mir selber nicht verdienen kann, ist ein Geschenk Gottes. Und der Zugang zu dieser Gnade durch Glauben. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Nicht aus Werken, damit niemand sich rechtfertige. Wir sind durch Glauben errettet. Die Basis davon, Gottes Wort, Gebet, ist etwas, wodurch wir eben direkt Zugang zu Gott, dem Vater, haben, durch Jesus Christus. Und auch, wo wir uns gegenseitig als Geschwister immer stärken. Und auch die Gemeinschaft untereinander, so wie wir es da jetzt erleben und es verdeutlicht, wir sind ein Leib, wir gehören zu Jesus Christus. Ja, so viel zum Thema Jesus Christus und wer er für uns ist. Und jetzt schauen wir uns kurz an die Praxis des Abendmahls, wie es in Korinth eben gefeiert worden ist. Und was wir jetzt erst gelesen haben, da kommt eben ganz klar die Kritik des Paulus zum Ausdruck. Normal ist ja das Abendmahl ein Ausdruck der Gemeinschaft, der Einheit und auch der Selbstlosigkeit. Und so wie wir das Abendmahl heutzutage feiern, ist es ja noch viel mehr ein symbolischer Ausdruck. Es war damals zwar auch symbolisch, ja, für den Tod Jesu Christi, aber damals hat man noch richtig miteinander gegessen. Ja. Bei uns ist ja nur, sage ich, symbolisch ein kleines Stück Brot und ein kleines Stamperle, Rebensaft. Damals haben die Leute aber wirklich richtig miteinander gegessen und man muss sehen, dass in der Urgemeinde waren viele ganz Arme auch und manchmal war das, wo sie zusammengekommen sind, die einzig richtige Mahlzeit in einer Woche, die sie gehabt haben. Es war ein Liebesmahl, es war ein Mahl, was zum Ausdruck gebracht hat, dass man sich gegenseitig unterstützt und trägt. Die Praxis in Korinth hat aber genau das Gegenteil gespiegelt. Es war ein Akt des Egoismus und es war eine tiefe Kluft zwischen gewissen Gruppierungen in der Gemeinde. Es hat gewisse Cliquen gegeben, die das Abendmahl bereits vorweggenommen haben oder das Mahl. Dann hat es Reiche gegeben, die nur sich selbst versorgt haben. Es hat einige gegeben, die besoffen waren und arm übrig geblieben oder hungrig übrig geblieben, muss man sagen, sind die Armen, die materiell sich gewisse Dinge nicht leisten konnten. Was für ein zerrüttetes Bild von Einheit das war. Ein Bild von Rücksichtslosigkeit innerhalb der Gemeinde. Und der Paulus sagt, wer so handelt, der beschämt nicht nur die Armen, sondern er verachtet die Gemeinde. Dafür gibt es von Paulus kein Lob. Ja, man könnte sagen, Daumen runter, gefällt mir nicht, sagt der Paulus. Und auch Gott hat das und diese Situation nicht gefallen. Und es gibt auch Folgen davon, weil Gott lässt es nicht so stehen. Paulus nennt es im Text, er sagt, es sind einige Schwache und Kranke unter euch und einige sogar, die wegen dieser Zustände auch sterben. Paulus nennt es hier Gericht. Ja. Ich möchte aber einen Unterschied machen zwischen Zucht und Gericht. Kennt ihr den Unterschied zwischen Zucht und Gericht? Die Absicht. Ja. Was ist die Absicht bei Zucht? Genau. Ja. Zucht hat die Absicht, jemanden zur Umkehr zu bewegen. Ja. Und das heißt in der Bibel, wenn der Herr liebt, den züchtigt er. Züchtigung ist also ein Zeichen von Liebe und Zuwendung. Das Ziel ist immer, dass wir zu Jesus kommen. Und auch in Bezug auf Sünde, wenn Sünde im Spiel ist und sie wird gezüchtigt, ist das Ziel, dass die Sünde bereut wird, dass sie bekannt wird und dass der oder diejenige umkehrt. Wen der Herr züchtigt oder wenn der Herr liebt, den züchtigt er. Das heißt, Züchtigung ist etwas für uns, für die Kinder Gottes. Gott erzieht uns dadurch und er lenkt uns vom Falschen wieder auf den richtigen Weg. Bei Gericht ist es was anderes. Ja? Wen richtet der Herr? Der Herr wird eines Tages die Welt richten. Das sind jene, denen dieser 3G-Schutz, den ich vorher beschrieben habe, fehlt. Ja? Gerettet, gerechtfertigt, gereinigt. Wer das nicht ist, wird eines Tages dem Gericht Jesu entgegenzutreten haben. Johannes 3,36 habe ich vorhin schon genannt. Ja, der Appell von Paulus richtet sich eben an jene, die für diese Missstände verantwortlich sind. Und er sagt, dass die Menschen eben, dass die Gemeindeglieder aufeinander warten sollen, dass die Hungrigen zu Hause essen sollen, um so nicht zum Gericht, also sprich zu dieser Züchtigung, zusammenzukommen. Die Korinther sollen nicht unwürdig das Mahl nehmen. Und der Appell lautet auch, dass jeder sich selbst prüfen soll. Und ich denke, dieses sich selbst prüfen ist in erster Linie, geht es da darum, ist Sünde in meinem Leben, die vor Gott bekennen muss oder nicht. Ja? Und das kann nur jeder für sich selber herausfinden und entscheiden, indem er in sein eigenes Herz hineinschaut, indem er Gott bittet, auch Dinge offenbar zu machen und indem der oder diejenige dann diese Sünde vor Gott darlegt, bekennt und auch umkehrt. Ja, schauen wir uns jetzt noch einige Aspekte des Abendmahls an. Ja. Ich habe da auch 3 herausgenannt. Es gäbe noch einige mehr, aber 3 möchte ich herausgreifen. Zuerst einmal, wie feiern wir das Abendmahl? Mit Brot und dem Rebensaft oder Kelch. Ich lese dazu einige Verse, die auch der Paulus im Korintherbrief im Kapitel davor geschrieben hat. 1. Korinther 10, 16 und 17. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Also das Brot ist ein Symbol für den Leib Christi. Es ist ein Symbol auch für die Gemeinde. Und der Kelch, ein Symbol für das Blut Christi, dass Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat, damit wir errettet werden. Und die drei Aspekte, die ich angesprochen habe, sind folgende. Also der erste ist, das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Ja. Wir sollen uns immer wieder neu daran erinnern, was es unseren Herrn Jesus Christus gekostet hat, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen und am Kreuz zu sterben. Was hat es Jesus wirklich gekostet? Wir müssen uns das so vorstellen, dass Jesus ja die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat. Ja. Ich habe da keinen guten Vergleich, kein gutes Beispiel, aber vielleicht eine Frage, wer zieht schon gern von einem Urlaubsgebiet wie die Malediven oder die Bahamas in ein Kriegsgebiet wie zum Beispiel Afghanistan oder Syrien? Ja. So ähnlich kann man sich das vorstellen, wobei das nur ein milder Vergleich ist. Jesus Christus hat wirklich das Herrlichste verlassen. Das Herrlichste, was wir uns vorstellen können, ist vielleicht so ein Urlaubsgebiet. Und er ist in ein Gebiet gezogen, in die Welt hinunter, die nur geprägt ist von Sünde und Dunkelheit. Und im Prinzip ist das nichts anderes als ein Kriegsgebiet, wo immer ein geistlicher Kampf stattfindet. Jesus hat also die Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, verlassen und er hat letzten Endes viel Hohn und Spott auf sich genommen. Ganz am Ende dann war Jesus komplett allein. Er war komplett auf sich alleine gestellt. Niemand hat ihm helfen können. Jetzt war er vom Vater getrennt. Die Jünger waren alle zerstreut. Es war tiefste Dunkelheit für Jesus Christus. Und ich weiß nicht, ob ihr mal Dunkelheit erlebt habt in eurem Leben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich ein Teenager war, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, nach einem Jugendtreffen war es dann so, wir waren in Innsbruck, denke ich, war es auf der Hungerburg oben, ein bisschen auf der Anhöhe. Und dann war Ende der Jugendstunde, da sind wir alle nach Heim gegangen und ich habe dann beschlossen, dass ich zu Fuß nach Heim gehe. Und ich bin dann so an mehr oder weniger so einen Schleichweg da gegangen. Und ja, das war sicher nicht die beste Entscheidung, weil der Weg total dunkel war. Ja. Man hat die Hand so vor die Augen gehalten und man hat sich selber nicht gesehen. Gell. Und das sage ich sicher für 2 Kilometer oder so. Und ich bin Serpentinen runtergegangen. Und ja, ich bin normal nicht so ein ängstlicher Typ, aber da war das schon sehr unheimlich, sage ich, als ich da runtergegangen bin. Und ich habe mich total allein gefühlt, verlassen und denke, ich habe in der Situation sicher gebetet, dass Gott mich da sicher heimführt. Aber das ist ein Bild dafür, für komplette Dunkelheit, auch wo ich komplett allein gelassen war und gedacht habe, ja, Herr, bitte bring du mich sicher heim. Ja. Aber Jesus war komplett allein, er war komplett auf sich allein gestellt und hat die tiefste Dunkelheit mitgemacht. Und vielleicht kennt ihr ähnliche Erlebnisse. Und was natürlich auch wahnsinnig schlimm war, dass Jesus körperlich total verwundet und zerschunden war und da unheimliche Schmerzen gelitten hat. Ohne das jetzt näher auszuführen, aber wir wissen es von unterschiedlichen Osterpredigten, wo einige Prediger das näher ausgeführt haben. Jesus hat unheimliche Schmerzen um unseretwillen gelitten. Vielleicht an der Stelle möchte ich auch sagen, manchmal wird gesagt, Jesus wurde gebrochen oder zerbrochen. Mit dem Ausdruck sollte man Vorsicht sein, weil es wurde kein einziger Knochen von ihm gebrochen. Das steht in Johannes 19, 36 und auch in Psalm 34, 21. Jesus wurde zwar zerschunden, sein Leib, aber in dem Sinne wurde er nicht zerbrochen. Also seine Knochen wurden nicht zerbrochen, falls das jemand meint mit dem Ausdruck. Also das Abendmahl, das Herrenmahl ist ein Gedächtnismahl. Wir erinnern uns immer wieder daran, was Jesus für uns gelitten hat, um uns aus Sünde und Tod zu befreien. Das ist das erste G. Das zweite G in Bezug auf das Abendmahl ist Gemeinschaft. Jesus sagt, er gibt einen neuen Bund. Und bevor er das Abendmahl einführt, sagt er in Lukas 22, 15, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Ja. Das ist also diese Verdoppelung, ja. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Das heißt, der Herr Jesus, der liebt uns aus innigstem Herzen und es war wirkliche Sehnsucht, dass er mit uns Gemeinschaft hat. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Und das ist überhaupt das Faszinierendste. Der Schöpfer dieser Welt, ja, der die ganze Welt erschaffen hat, der so groß ist, sehnt sich nach Gemeinschaft mit so einem kleinen Wesen, wie ich und wie du es bist. Also es geht um Gemeinschaft. Natürlich nicht nur um Gemeinschaft mit Jesus Christus, sondern wenn wir alle Gemeinschaft mit ihm haben, haben wir natürlich auch untereinander Gemeinschaft. Ja? Und Jesus sagt, wir sind schuldig, auch einander so zu lieben, wie er uns geliebt hat. Gemeinschaft. Und der dritte Aspekt, den ich erwähnen möchte, Jesus hat ja gesagt, wir sollen das Abendmahl wie lange feiern? Bis er wiederkommt, ja. Also es ist die Wiederkunft, ja. Jetzt haben wir Gedächtnismahl, Gemeinschaftsmahl und Wiederkunft. Das passt irgendwie nicht. Das Weg, ja, das ist. Aber wenn ich an Wiederkunft denke, denke ich gleichzeitig auch an Gericht. Ja. Und das ist auch biblisch. Jesus ist das erste Mal gekommen in Demut, um sein Leben aufzugeben. Ja. Aber wenn er das zweite Mal kommt, wird er als Richter kommen und Gericht üben und Gerechtigkeit herstellen. Und eins kann ich euch auch sagen, wenn Jesus als Richter wiederkommt, möchte ich nicht in der Haut von einigen Entscheidungsträgern von heute stecken, weltweit und auch in Ländern verstreut. Ohne das jetzt näher auszuführen. Aber ich möchte nicht in der Haut von denen stecken, die bewusst Leute auch irreführen und bewusst Lüge verbreiten und dafür sorgen, dass Menschen heutzutage leiden. Die ganze Geschichte hindurch. Petrus schreibt in seinem Brief, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, so wird der Gottlose und Sünder, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Erster Petrus 4, 17 bis 19. Wir wissen und verstehen nicht alles, was vor sich geht. Aber eines wissen wir. Gott wird es richten. Irgendwann wird alles gut. Und Gott hat das letzte Wort. Gott verspätet sich ja nicht. Jesus kommt wieder, so wie er es verheißen hat. Und dann wird er Gerechtigkeit herstellen. Gerechtigkeit nicht so, wie wir es uns vorstellen, aber wahre Gerechtigkeit. Und auch das ist etwas, was mir und uns Mut gibt. Bevor wir jetzt das Abendmahl feiern, wiederhole ich jetzt nochmal kurz die Punkte. Erinnern wir uns an 3G, wir sind gerettet, gerechtfertigt, gereinigt. Unser 5G-Netz lautet Gnade, Glaube, Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft. Und die drei Aspekte, was ich uns mitgeben möchte in Bezug auf das Abendmahl, es ist ein Gedächtnismahl, es ist ein Gemeinschaftsmahl und wir praktizieren es und wir erinnern uns daran, bis Jesus Christus wiederkommt und er wird eines Tages auch Gericht üben und Gerechtigkeit herstellen. Wenn wir das Abendmahl jetzt nehmen, nehmen wir uns auch bewusst Zeit, dass wir in uns gehen, dass jeder sein eigenes Herz prüft. Wenn Sünde da ist, dass wir uns auch Zeit nehmen, das zu bekennen. Das ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Und was ich auch schön finde, ist, wenn wir das dann austeilen, das ist, denke ich, auch symbolisch in Bezug auf das, was wir auch gelesen haben jetzt in dem Text, dass wir aufeinander warten und das dann gemeinsam nehmen. Das hat für mich auch symbolische Bedeutung. Ja. Wir warten und es drückt auch diese Einheit aus. Amen.